Das Anspiel hat uns schon wunderbar in eine Thematik mit hineingenommen. Mission, Evangelisation. Ich glaube, wenn man so rumfragen würde hier unter uns, dann würden sicherlich die meisten irgendwie sagen, ja, das ist, sehe ich als notwendig an, ist eine Notwendigkeit. Da würden wir uns drüber freuen, wenn das mehr geschieht, wenn mehr Menschen erreicht werden. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich fast kein Thema, was auch irgendwie so viel Unsicherheit in uns auslöst. Wie macht man das? Wie macht man das richtig? Und wie geht das, dass ich Menschen nicht überfahre? Und ja, es gibt da so manche Frage, die damit verbunden ist. Wie kann das konkret geschehen? Da wollen wir uns heute Morgen ein paar Gedanken dazu machen. Und ich möchte zunächst eigentlich auf eine Begebenheit oder eine Zeit in der Apostelgeschichte den Blick richten, wo in der Gemeinde in Jerusalem ja Entscheidendes passiert ist. Ein Wendepunkt im Leben der Gemeinde damals, den Lukas uns in der Apostelgeschichte beschreibt. Dieser Wendepunkt hat sicherlich viele Auswirkungen, hat sicherlich viele Ursachen, aber so in den Berichten von Lukas wird er im Prinzip an zwei Personen festgemacht. Das ist zum einen der Stephanus und das ist zum anderen der Philippus. Zwei Repräsentanten dieser frühen Kirche. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte. Sie waren unter anderem welche von diesen ersten Diakonen, die gewählt wurden. Sie waren also für soziale Aufgaben in der Kirche zuständig. Aber es heißt auch von ihnen, dass sie gepredigt haben, dass Zeichen und Wunder von ihnen ausgegangen sind. Sie waren irgendwie so predigende Evangelisten, also auch schon in dieser Zeit, als sie in Jerusalem gelebt und gewirkt haben. Und diese beiden Personen, die leisten sehr, sehr unterschiedlich, aber einen ganz entscheidenden Beitrag eigentlich für, naja, fassen wir es mit dem Begriff Mission, für die Ausbreitung des Evangeliums. Jeder so auf seine Art und Weise. Da ist auf der einen Seite der Stephanus, der uns neben diesem diakonischen Dienst so geschildert wird in einer angehenden Verfolgungssituation, dass er sich in einer sehr ja umfassenden Weise lehrmäßig auch gerechtfertigt hat, wirklich erklärt hat, sich als Bibellehrer erwiesen hat und der einfach sagen konnte, ja, so war das im Alten Testament. Er hat gelehrt über den Tempel, über das Gesetz, über den alten Bund und hat das dann angewendet auf das Neue, was durch Jesus Christus geschehen ist. Also er hat diese Verbindung gezogen. Konsequenzen dieses eindeutigen Redens von Gott war Verfolgung und war im Endeffekt seine Hinrichtung von den damaligen religiösen Führern, die das so, wie er das verkündigt hat, nicht akzeptiert haben. In dieser Zeit, als Stephanus gesteinigt wurde, als dann Philippus, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, gewirkt hat, da formuliert Lukas das in diesen Kapiteln sehr, sehr massiv. Das Evangelium wird verkündet. Das Evangelium kommt unter die Leute. Mit aller Macht wird es vorangetrieben. Und das ist sehr auffällig. Und ich denke auch, wenn man sich so diese Jerusalemer Gemeinde vor Augen hält, auch ein sehr wichtiger Gedanke für uns, dass die Menschen damals nicht sich selbst verkündigt haben oder in den Mittelpunkt gestellt haben. Sie hätten diese neue Gemeinde, diese neue Gemeinschaft ja ganz stark betonen können. Das ist für uns bis heute ja irgendwie ein Vorbild, wenn man das in der Apostelgeschichte liest. Die erste Kirche, da staunen wir irgendwie ja heute noch drüber und sagen, das ist Vorbild, danach wollen wir uns ausrichten. Das hätte man, wenn man gewollt hätte, stark in den Mittelpunkt stellen können. Kommt in unsere Gemeinschaft, da ist es schön, da ist es toll. Aber da ist überhaupt keine Rede davon. Es geht darum, das Evangelium zu verkündigen. Das betont Lukas hier. Mit aller Macht soll das Evangelium in die Welt getragen werden. Also das heißt, die Botschaft von Jesus, von seinem Leben, von seinem Sterben und von seiner Auferstehung, das ist das, was weitergesagt werden soll. Und ich denke, wenn man aus der Apostelgeschichte eine Regel ableiten kann, dann einfach die, dass eine Evangelisation, die im Endeffekt wirksam sein soll und Frucht bringt, von Jesus redet, von biblischen Zusammenhängen redet. Das ist das Entscheidende und nicht im Endeffekt das, was uns betrifft. Und was an diesen Menschen der damaligen Zeit auch auffällt, dass das, was sie predigen, von dem sie reden, von ganzem Herzen ja ihr Leben auch ausgemacht hat. Das war ihr Vertrauen, ihre Zuversicht. In diese Botschaft haben sie ihr Vertrauen gesetzt und sie haben dieser Botschaft etwas zugetraut. Sie wussten, dass sie wahr ist und dass irgendwie eine Kraft davon ausgeht. Ich möchte jetzt ein paar Verse lesen aus dem Kapitel 8 der Apostelgeschichte, ab Vers 1. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, also da ist von Stephanus die Rede. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören. Er ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig sich dem zu, was Philippus sagte. Als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen und auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand eine große Freude. Soweit zunächst mal diese erste Geschichte von Philippus. Ich muss gestehen, ich habe mich da ganz oft drüber gewundert. So die Art und Weise, wie Lukas das hier schildert. Wir müssen uns das vorstellen. Da ist gerade einer der führenden Repräsentanten der Jerusalemer Kirche öffentlich hingerichtet worden. Der ist gestorben. Da gab es Menschen, die die Gemeinde verfolgt haben, vorneweg der Saulus von Tarsus, der Gemeinde, der leitenden Geschwistern in der Gemeinde nachgestellt hat. Da wurden Menschen, Männer und Frauen verhaftet, wahrscheinlich auch hingerichtet. Und trotz allem, wenn man das so in der Apostelgeschichte liest, schildert Lukas das sehr sachlich, ja fast so, als müsste das so sein. Da war diese öffentliche Hinrichtung, diese Verfolgungssituation, in der die Gemeinde stand, diese Verfolgung, die die Gemeinde dazu gebracht hat, zu fliehen, also aus Jerusalem wegzugehen. Und man hat so den Eindruck, dass Lukas das wichtig war, dass diese Situation der erste Schritt dahin ist, zu diesem Auftrag, den Jesus am Anfang, also an Himmelfahrt gegeben hatte, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und dann aber darüber hinaus, in Samarien, in Judäa bis an das Ende der Erde. Das war ja das, was Jesus den Jüngern gesagt hatte. Und hier, durch dieses schreckliche Ereignis, kommt es eigentlich zum ersten Mal dazu, dass sich die Christen, dass sich die Jünger aus Jerusalem weiter hinaus bewegen und das Evangelium in Gegenden tragen, wo es bis jetzt so noch nicht verkündet worden ist. Also dieser Dreiklang von diese Hinrichtung, Verfolgung und dann auch diese Verbreitung zunächst einmal der Menschen, die sich ausgebreitet haben, die Jerusalem verlassen haben und damit auch diese Ausbreitung des Evangeliums. Lukas klagt nicht darüber und er drückt auch irgendwie gar keine Zweifel aus an dieser Stelle. Er schildert es einfach, dass es so geschehen ist und dass Gott die Situation in dieser Weise genutzt hat. Auslöser dafür war das Sterben des Stephanus und dann wird uns sicherlich stellvertretend für viele der Philippus vor Augen gestellt, wie er gehandelt hat und gewirkt hat. Von diesem Philippus wissen wir eigentlich relativ wenig. Das, was hier in der Apostelgeschichte steht, in den Evangelien bei Johannes, da kommt er nochmal kurz vor. Aber ich finde, das, was wir von ihm lesen, das ist eigentlich ganz erstaunlich. Am Anfang des Johannesevangeliums ist von Philippus die Rede, mit hoher Wahrscheinlichkeit die gleiche Person. Und von ihm ist die Rede, dass er Jesus sieht und kennenlernt, dass er ins Nachdenken kommt, ins Fragen kommt und diese Nähe zu Jesus sucht. Und das Erste, was er tut, ist, dass er gleich andere Menschen aus seinem Bekanntheits-, aus seinem Umfeld, aus seinen Bekannten, dass er andere Menschen damit hineinnimmt. Selbst als der Nathanael ihn fragt, ja, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Was soll uns dieser Jesus denn bringen? Da sagt er einfach, na komm doch und schau's dir an. Er hat noch nicht die fertige Antwort gehabt, aber er ruft oder er nimmt Leute mit auf diesen Weg, mit zu Jesus. Das fällt auf. Dann hier in diesem 8. Kapitel die Begebenheit in Samarien. Philippus wird ja dahin berufen. Er hat den Auftrag Gottes, nach Samarien zu gehen. Und ich frage mich, wie viel Mut im Endeffekt dazugehört hat, für ihn dorthin zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, wenn man sich anschaut, wie die Samariter und die Juden miteinander klargekommen sind, beziehungsweise nicht klargekommen sind. Eine tausendjährige Feindschaft im Prinzip, die zwischen diesen beiden Kulturen waren, die aus den gleichen Wurzeln kamen, aber sich dann doch religiös und politisch total getrennt haben. Höhepunkt dann, als die Samariter ihren eigenen Tempel errichtet hatten, damit war dann auch religiös eine völlige Trennung vollzogen zwischen Juden und Samaritern. Johannes sagt das im Evangelium einfach mal ganz einfach, ja, Juden und Samariter haben keine Gemeinschaft, Punkt. Das ist irgendwie so eine Tatsache, das steht. Und der Philippus, der lässt sich genau dahin rufen, geht nach Samarien, predigt dort das Evangelium, sagt dort die gute Nachricht weiter. Also wenn das keine Pionierleistung ist, wenn das nicht ein Zeichen von Mut und von wirklicher Überzeugung in die gute Botschaft, in das Evangelium ist, so wie das Jesus an der einen oder anderen Stelle schon angedeutet hat, indem er auch mit Samaritern oder Samaritanern Kontakt hatte, so wird es hier durch den Philippus ganz konsequent ja weitergeführt, ausgelebt. Und all das, was da anders war, die Andersartigkeit der Samariter, das hat offensichtlich keine Rolle gespielt für ihn. Oder es stand ihm zumindest nicht im Weg, als es darum ging, das Evangelium weiterzusagen. Philippus predigt von Jesus. Es geschehen Zeichen und Wunder, es wird getauft. Und wir lesen nicht davon, dass er irgendwie den Glauben korrigieren wollte, in Richtung, naja, ihr müsst jetzt so denken, wie die Juden das getan haben. Nee, es geht um was Neues. Jesus wird verkündigt und sicherlich im Hintergrund auch dieser Gedanke, wenn es etwas gibt, was die Juden und die Samariter langfristig wieder zusammenbringen kann, gedanklich, wenn es da Versöhnung geben kann, dann durch das Evangelium, durch Jesus. Und ich denke, über diese Offenheit kann man eigentlich nur staunen und die kann man sich eigentlich nur zum Vorbild nehmen. Mission, das Evangelium zu anderen Menschen tragen. Ich glaube, Philippus ist da ein großes Vorbild, weil es eine ungeheure Offenheit voraussetzt für den anderen. Nicht gleich immer kritisch hinterfragen und sagen, das ist so nicht in Ordnung und dann, das kann ich dann so nicht, mit dem kann ich nicht. Sondern diese Offenheit zu haben, es anderen Menschen zu sagen, egal aus welchem Hintergrund sie kommen. So wie Jesus auf Menschen zugegangen ist, ich denke, so können wir das auch hier an dem Philippus sehen. Ein Mann, der ein ganz weites Herz hatte, auch für Menschen, die anders waren als er selbst. Eine Offenheit, über die wir nur staunen können. Und die zweite Begebenheit von dem Philippus in der Apostelgeschichte, und das war es dann im Prinzip auch schon, was wir über ihn wissen, das ist diese Geschichte, wo er dem Äthiopier begegnet. Er war in Samarien, man kann fast sagen, da ist Erweckung ausgebrochen, da sind viele Leute zum Glauben gekommen. Und in dieser Situation wird Philippus fortgerufen. Obwohl er eigentlich mitten in der Arbeit stand, könnte ich mir vorstellen. Menschen das Evangelium erklärt hat, sie weitergeführt hat. Und dann wird er auf diese Handelsstraße von Jerusalem nach Gaza gerufen, um dort einem einzigen Menschen zu begegnen. Und auch dieser Mann ist erstaunlicherweise wieder jemand, der nicht so ins Schema reinpasst. Ich meine, wir wissen über ihn relativ wenig. Er kam aus Äthiopien. Die meisten vermuten, dass er wahrscheinlich ein Schwarzafrikaner war, ein hochgestellter Beamter. Er war irgendwie vom Glauben angesprochen, also er war nach Jerusalem gekommen um dort Gottesdienst zu feiern, um Gott anzubeten. Das lesen wir in dem Bibeltext, was das dann konkret bedeutet, ob er zum Judentum übergetreten war oder ob er einfach neugierig war. Im Endeffekt wissen wir das nicht so genau. Aber Gott beruft den Philippus gerade zu diesem Mann, der auch kulturell wahrscheinlich doch eher die Ausnahme war von den Menschen, denen man damals in Jerusalem und in der Umgegend begegnet ist. Auch da zeigt der Philippus eine große Offenheit und eine Persönlichkeit, dass er mit diesem Mann redet, ihm ganz persönlich das Evangelium erklärt, sich die Zeit nimmt. Ich muss sagen, mich beeindruckt das an diesem Philippus. Und Gott hat wahrscheinlich gewusst, warum er gerade diesen Mann nimmt. Für, wie ich so den Eindruck habe, besondere Aufgaben an besonderen Menschen, die das Evangelium vielleicht auch in einer besonderen Weise hören sollten oder mussten. Philippus, ein Mann, für besondere Aufgaben, kann man das so sagen. Er geht mit dem Äthiopier und auch hier lesen wir im Endeffekt davon, dass dieser Mann zum Glauben kam, dass dieser Mann sich taufen ließ und dass dieser Mann voller Freude hinterher war. Genau das Gleiche, was in Samarien auch geschehen war. Und danach wird er nach Asdod gerufen, das ist noch so das Letzte, was wir von dem Philippus wissen, in eine Gegend der Philister. Wieder irgendwie so ein Gebiet, was nicht direkt mit den Juden zu tun hatte. Und ganz am Ende der Apostelgeschichte taucht er nochmal auf, dann lebt er in Caesarea, hat dort ein Haus und nimmt andere Christen dort auf. Und das war im Prinzip das, was von Philippus bekannt ist. Aber ich finde es einfach spannend, das zu sehen, diesen Mann, der eine ungeheure Offenheit hat, in allen Richtungen mit Menschen umzugehen und ihnen das Evangelium zu sagen. Und ich muss sagen, davon möchte ich einfach lernen. Das ist für mich ein großes Vorbild. Nicht das zu sehen, was mich vielleicht kulturell oder wie auch immer trennt von dem anderen, sondern das zu sehen, steht ein Mensch vor mir, den Jesus lieb hat und der das Evangelium braucht. Ich glaube, wenn man eines an Philippus lernen kann, dann dieses. Und die Frage jetzt im Endeffekt, für uns, wir haben ein wunderschönes Anspiel über Mission gesehen. Ich denke, dieser Text will uns im Endeffekt Mut machen, zur Mission, das Evangelium weiterzusagen. Und trotzdem frage ich mich dann, wie ist es denn konkret? Was kann man denn eigentlich jetzt konkret tun? Nicht jeder ist dazu berufen, durch die Welt zu ziehen, so wie das der Philippus getan hat. Ich meine, man soll das nie ausschließen. Vielleicht sitzt unter uns jemand, den Gott rufen möchte, in einen missionarischen Dienst, vielleicht auch außerhalb Deutschlands. Dann dürfen und können wir Ja zu sowas sagen, nachdem wir vorher viel gefragt haben und auch mit Geschwistern geredet haben und das beraten haben, wie ein Weg aussehen kann für jemanden. Aber das ist ja für uns als Gemeinde erstmal nicht der Weg, den so jeder gehen könnte. Aber Konsequenzen für uns, wie können wir als Gemeinde auch missionarisch arbeiten? Wie können wir das Evangelium weitertragen und weiterbringen? Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Es wird auch vieles praktiziert. Ich möchte einfach eine Sache, weil sie mir besonders wichtig ist, an diesem Morgen an der Stelle nochmal so in den Vordergrund rücken. Viele von uns fragen sich das vielleicht und dann sagt man sich, aber ich bin ja eigentlich nicht so der Evangelist. Und es sind eben nicht alle Evangelisten und können alle das Evangelium gleich gut weitersagen anderen Menschen. Der eine ist vielleicht eher so der Lehrertyp oder der andere eher so der Typ, der gerne es gemütlich herrichtet und andere einlädt. Ich denke und sehe einfach immer wieder, dass wir als Gemeinde eine ungeheure Chance haben, Menschen zu erreichen, dadurch, dass wir unsere Häuser öffnen, dass wir Gesprächskreise und Hauskreise anbieten, wo wir einfach unsere Gaben, die wir haben, zusammentun. Der eine ist vielleicht der Gastgeber, der sagt, ich kann es schön herrichten, ich habe unheimlich gerne Gäste und ich bewirte gerne und mache das gerne, aber eine Bibelarbeit vorbereiten oder ein Gespräch führen, das kann oder will ich überhaupt nicht. Das gibt's ja und das ist auch nicht schlimm. Aber es gibt andere, bei denen ist es vielleicht gerade umgekehrt. die haben die Gabe dazu, ein Gespräch zu führen, aber Gastfreundschaft oder überhaupt die Räumlichkeiten, die Möglichkeiten dazu haben, ist vielleicht gar nicht der Fall. Und der nächste ist vielleicht wieder, der unheimlich kontaktfreudig ist und Menschen ansprechen und einladen kann. Ich glaube, das ist die große Chance als Gemeinde, dass wir solche Gaben zusammenbringen können. Jeder für sich allein genommen wird an der missionarischen Aufgabe wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich sein. Aber wenn man das zusammenbringt, wenn jeder einfach den Teil dazu beiträgt, dann kann es eine ungeheure Wirkung entfalten. Und wenn man mit Menschen redet, die das erlebt haben, was es heißt, in einem guten, funktionierenden, lebendigen Hauskreis zu sein, man hört eigentlich immer sehr, sehr viel positive Sachen. Und auch wenn ein Hauskreis offen ist für Außenstehende, vielleicht für ganz fremde Menschen, die man nicht kennt, im Endeffekt ist es so, dass man auch persönlich auch davon ganz viel profitiert, weil man sich nahe kommt, weil Freundschaften gefestigt werden, weil sehr persönlich gebetet werden kann. Einfach weil die Nähe zueinander und zu Gott in einer Weise gelebt wird, die was ganz anderes ist als im Gottesdienst. Nicht besser, nicht schlechter, aber es erfüllt einfach ganz andere Bedürfnisse. Eine wunderbare Möglichkeit, evangelistisch tätig zu sein, unsere Gaben, die wir haben, zusammenlegen und das einfach nutzen miteinander, um Menschen, unsere Freunde zu erreichen, die sich in unser Wohnzimmer sicher viel schneller einladen lassen als in einen Sonntagmorgen-Gottesdienst. Mission nach innen, innerhalb der Gemeinde. Mission nach außen, wie wir das bei Philippus gesehen haben. Wer sich da weiter informieren möchte, wir haben bald, ich glaube der 20. ist es, Ende dieses Monats, einen Freitagabend, einen Vortrag von einer Missionarin, die, ich glaube, 2 Jahre auf einem Missionsschiff von OM gewesen ist. Das ist bestimmt sehr interessant und herausfordernd, das zu sehen, was Gott so weltweit tut, wie missionarische Arbeit in anderen Gegenden der Erde aussieht oder aussehen kann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch wenn der ein oder andere nie den Schritt tut, so eine Aufgabe zu übernehmen, das einfach zu wissen und das kennenzulernen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich erinnere mich gerne an die Gemeinde in Gießen. Da hatten wir in unserem Foyer eine riesengroße, selbstgebastelte Weltkarte. Und da an manchen Stellen steckten dann so Fähnchen von Menschen, die wir kannten, die entweder auf einem Missionsschiff waren oder sonst irgendwo im christlichen Dienst standen, weltweit. Es waren nicht sehr viele Fähnchen, aber es waren doch ein paar. Und so eine Weltkarte, die kann dann immer daran erinnern, an die Größe dieses Auftrags, den Jesus uns gegeben hat. Geht hin in alle Welt. Wir bleiben vielleicht ein Leben lang in Jena, auch weil das Gottes Weg mit uns ist, das kann schon sein. Aber wir dürfen den Blick dafür haben, was Gott weltweit tut. Wir dürfen dafür beten, was Gott tut und vor allem auch um Arbeiter in der Ernte beten. Für das, was in der Gemeinde geschieht, aber auch für Dienste, die in Deutschland oder weltweit geschehen. Ich möchte das lernen, das immer mehr im Blick zu haben, und ich möchte von der Offenheit eines Philippus lernen, diese Aufgabe wirklich zu sehen und diese Menschen, um die es geht, zu sehen. Lernen, diese Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, mit den Augen der Liebe, mit den Augen der Gewissheit, dass alle Menschen Erlösung brauchen. Amen.